Diese Kampagne Jesus ist Pünktchen, 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 die sollte ja mit dazu dienen, oder die soll mit dazu dienen, dass man über Jesus neu ins Gespräch kommt und dass man neu miteinander austauscht, was bedeutet Jesus eigentlich überhaupt und was hat das noch mit uns zu tun? Und ich fand das ganz interessant, in der Zeit hat die Supermarktkette Aldi ein Heft rausgegeben zu Ostern und in dem Heft erklären sie, was Ostern bedeutet. Hier haben wir einen Ausschnitt aus dem Heft und das ist ein spezieller Teil, der für Kinder formuliert ist und wo das erklärt wird. Also was es genau mit den Tagen von Karfreitag bis Ostermontag auf sich hat, warum es Ostereier gibt, was der Osterhase mit dem Ganzen zu tun hat, das erfährst du in dieser Broschüre. Und dann haben sie alles Mögliche noch zusammengestellt darüber, was Ostern bedeutet. Vielleicht sehen wir gerade die nächste Folie. Da wird erklärt, was Karfreitag für uns bedeutet. Und ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, das haben wir schon hinter uns. Gehen wir gleich zur nächsten Folie. Ostersonntag, da wird zum Beispiel erklärt, später wurde Jesus von seinen Freunden und seiner Mutter vom Kreuz geholt. Sie wickelten ihn in Tücher, legten seinen Körper in eine Höhle. Den Eingang der Höhle verschlossen sie mit einem großen Felsen. Als einige Frauen am Ostersonntag nach dem Grab schauen wollten, sahen sie, dass der Fels zur Seite gerollt und das Grab leer war. Plötzlich erschien ihnen ein Engel und erzählte von Jesu Auferstehung. Als sich die Apostel am Abend in einem Haus versammelten, erschien Jesus unter ihnen und sagte, dass er von den Toten auferstanden sei. Das lese ich in einer Verkaufsbroschüre vom Aldi. Ich habe gedacht, gell, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe eher gedacht, das ist vielleicht so das Heftli für die Sonntagsschule, die man am Sonntag in der Sonntagsschule verteilt. Also ich habe mich auch riesig gefreut darüber, dass da mal ein klares Statement kommt, was bedeutet eigentlich Ostern. In der Broschüre wird auch erklärt, dass Ostern das wichtigste Fest in der Christenheit ist, dass es eigentlich sogar noch wichtiger als Weihnachten ist. Und das finde ich super, dass das wieder neu unterstrichen wird und dass das auch wieder neu betont wird. Das ist ein ganz zentrales Fest. Das ist nicht einfach nur eine Tradition, die wir feiern, sondern das ist etwas ganz Zentrales, das sich ja schon lang angekündigt hat. Hunderte Jahre vor Jesu Geburt, das haben wir am Karfreitag näher angeschaut, diese vielen Hinweise auf Jesus hin. Und Jesus selbst hat ja oftmals auf den Tod und auf seine Auferstehung zu seinen Lebzeiten hingewiesen. Zum Beispiel hat er in Johannes 2, Vers 18 davon gesprochen, er hat mit den Pharisäern diskutiert und gesagt, wenn ihr den Tempel abbrecht, in 3 Tagen werde ich den Tempel wieder aufbauen. Und das ist ja im Prinzip ein klarer Hinweis darauf, der Tempel wird abgebrochen, also Tod, Zerfall. Und nach 3 Tagen, von Karfreitag bis Ostersonntag, werde ich den Tempel wieder aufbauen. Also da sagt Jesus selber schon, gibt Hinweise drauf, was passieren wird. An einer anderen Stelle ebenso, in Matthäus 12, Vers 38, da spricht er von Jona, dass er im Bauch des Fisches verschlungen ist und dass er nach 3 Tagen wieder ausgespuckt wird. Also auch da verschwunden im Leib des Fisches, quasi tot, und nach 3 Tagen wieder ausgespien, quasi wieder am Leben. Also auch das ist eigentlich von Jesus selbst schon ein klarer Hinweis darauf, was passieren wird. Als er mit seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung war und zurückkommt, erzählt er ebenso von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Ganz genauso, auch wenn er die Verleugnung von Petrus schon ankündigt. Also Jesus redet immer wieder davon, dass das passieren wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist es wirklich passiert? Ist es wirklich passiert? Ist das nicht nur einfach eine Erfindung von der Kirche, sondern ist es wirklich passiert? Und wenn wir uns das fragen, dann gibt mal die Bibel eine ganz klare Antwort drauf. Also wir haben 4 Evangelien, die das Leben von Jesu beschreiben. Und in allen 4 Evangelien wird ganz klar darüber gesprochen. Jesus ist gestorben und auch Jesus ist auferstanden. Jeder schildert das so mit seiner persönlichen Färbung, aber das ist eindeutig biblisch, also ganz klar belegt. Jetzt ist die Frage natürlich, Vertrauen in die Bibel, ja, wer weiß, die haben die nur selber geschrieben und so. Wenn wir aber dann außerbiblische Berichte anschauen, also ganz normal historische Berichterstattung, dann bestätigt sich das ganz genauso. Ich habe jetzt nur mal eine Auswahl von einigen genommen, die möchte ich euch kurz zeigen. Cornelius Tacitus, geboren 52 bis 54 nach Christus, schreibt in seinem Buch zum Beispiel, Christus war unter des Tiberius Führung vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Also allein diese geschichtliche Schilderung, die Tatsache, die kann man in einem ganz normalen Geschichtsbuch, das dieser Tacitus geschrieben hat, nachlesen. Der jüdische Feldherr und Geschichtsschreiber Flavius Josephus, geboren 37 nach Christus, stellt ebenso in einem seiner Schriften fest, dass Jesus von Pilatus zum Kreuzestod verurteilt worden ist. Also das sind außerbiblische Belege dafür. Im Britischen Museum, also eigentlich müsste meine Frau das hier alles erklären, sie schafft im Museum und ist da wesentlich fitter als ich. Ich habe mir das jetzt alles ein bisschen raussuchen müssen. Aber im Britischen Museum befindet sich das Manuskript eines Briefes, der etwa 73 nach Christus von einem Syrer namens Mara Bar Serafion verfasst worden ist. Und er bestätigt auch die Hinrichtung von einem Sokrates, Pythagoras und Christus. Also auch dort wird die Hinrichtung Jesu mit zwei anderen zusammen ganz normal geschichtlich belegt. In jüdischen Schriften wird Jesus mehrfach erwähnt. Im babylonischen Talmud zum Beispiel lesen wir, dass Jesus am Vorabend des Pessachfestes ans Kreuz gehängt worden sei. Also auch da bestätigt sich das. Und die Evangelien, wie anfangs schon gesagt, die sind da extrem klar. Lukas sagt sogar, er ist wahrhaftig auferstanden. Also er unterstreicht das wirklich nochmal fett. Man muss aber auch gestehen, dass die Jünger verunsichert waren. Also es war nicht so eindeutig am Anfang für die Jünger. Manche Jünger taten sich schwer damit, dass das tatsächlich passiert ist. Vielleicht erinnert ihr euch an die Emmaus-Jünger in der Geschichte, wo es die beiden lang gar nicht schnallen, dass Jesus neben ihnen läuft. Das ist irgendwie so unvorstellbar. Oder es wird ja geschildert von Thomas, dem einen Jünger, der als Jesus erscheint, das gar nicht glauben kann. Erst als er die Hand in die Wunden von Jesus legt, auf einmal hat er das Vertrauen und auch den Glauben gefasst, jawohl, das ist wahr. Also, dass einem das komisch vorkommt, dass man da irgendwie anfängt zu zweifeln, dass man da fragt, kann das wirklich sein? Also, das ist völlig menschlich, das ist völlig normal. Und das ging den Leuten damals genauso, aber es ist einfach klar belegt. Es ist die Wahrheit. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Manche Zweifler, die sagen jetzt, ja gut, vielleicht war er nur scheintot. Und das Argument hat vielleicht was. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Römer Jesus gekreuzigt haben und die Römer hatten, das kann man wirklich sagen, die hatten Übung da drin, die wussten, wie das geht. Da waren viele, die hingerichtet worden waren und die römischen Soldaten, die waren verantwortlich dafür, dass derjenige, der am Kreuz hängt, auch tatsächlich stirbt. Und in der Bibel wird sogar beschrieben, dass eine Lanze von den Römern ihm in die Seite gestochen wurde, dass Blut und Wasser dabei austrat. Also, dass der nur scheintot war, das glaube ich jetzt weniger. Wenn er im Grab lag, dass ein Scheintoter den schweren Stein wegrollen kann, wenn wir nachher noch anschauen, wie Jesus dargestellt wird in den Evangelien, wenn er den Jüngern begegnet, das ist kein gebrochener, halbtoter, scheintoter Mensch, der sich gerade noch über die Runden gerettet hat, sondern der wird ganz normal als normaler Mensch bezeichnet. Also scheintot, das scheint sehr, sehr unwahrscheinlich zu sein. Dann wird manchmal die Frage gestellt, ja vielleicht wurde der Leib einfach gestohlen, der Körper. Und auch das finde ich es sehr schwierig zu glauben. Die Römer haben ganz bewusst Soldaten davor gestellt und Wachsoldaten bei den Römern, die einschlafen und sich den Körper klauen lassen, Also die sind hingerichtet worden. Das war kein Spaß, ein römischer Wachsoldat zu sein. Also dass die Jünger nachts kamen und die überwältigt haben und den Körper geklaut haben, obwohl diese Soldaten dort gewacht haben, das scheint auch sehr weit hergeholt zu sein. Manche fragen vielleicht, vielleicht haben die nur Halluzinationen gehabt, als Jesus da auferstanden war. Die haben irgendwie so in ihrer religiösen Welt gelebt, die haben es einfach gar nicht mehr gerafft, was irgendwie abging, und als da sie es nicht fassen konnten, irgendwie, da haben sie sich nachts irgendwie vorgestellt, da schwebt Jesus irgendwie daher. Also auch das, finde ich, ist sehr weit hergeholt. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie Jesus dargestellt wird, als er auferstanden ist. Er ist zu unterschiedlichen Zeiten sehr unterschiedlichen Personen begegnet. Er ist teilweise ganzen Gruppen von Jüngern begegnet. Später bei Paulus lesen wir sogar, er ist 500 Personen begegnet. Und die Begegnungen sind teilweise auch sehr unterschiedlich abgelaufen. Also dass das alles zusammen Halluzinationen waren, das scheint auch sehr weit hergeholt zu sein. Von daher denke ich, hat Paulus auch recht, der nachher noch ganz deutlich drüber schreibt. Er selber war ja nicht mit dabei. Er ist erst später zum Glauben gekommen, hatte ein dramatisches Bekehrungserlebnis. Und Paulus schreibt dann an eine Gemeinde in Korinth Folgendes: Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift, und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Also er schreibt, und das ist ja kein Geschichtsschreiber gewesen, der für die Nachwelt geschrieben hat, sondern der hat einen konkreten Brief in der Zeit an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und er hat ihnen gesagt, hey, das sind 500 Menschen, die ihn gesehen haben, die meisten von denen leben noch. Also das war zu Paulus Zeiten gar keine Frage. Das war im Prinzip an diesen 500 Personen, von denen die meisten noch gelebt haben, nachprüfbar, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Also das Fazit daraus. Es gibt Augenzeugen, die Jünger und die 500, von denen die Rede ist. Es gibt klare Augenzeugen dafür. Alle vier Evangelisten schreiben davon, dass Jesus auferstanden ist. Es gibt außerbiblische Belege, und nicht nur einen, sondern viele verschiedene, von denen ich auch nur eine Auswahl jetzt gebracht habe. Und die Jünger sind durch die Begegnung mit Jesus danach total verändert worden. Die sind völlig umgekrempelt gewesen. Die waren so ermutigt, die waren so, so erfüllt, dass sie bereit waren, für Jesus zu sterben. Die sich zu ihm bekannt haben, die später selber hingerichtet wurden, weil sie sich so mutig zu diesem auferstandenen Jesus bekannt haben. Im Judentum hat man immer zwei Zeugen gebraucht, um eine Tatsache für wahr zu bezeugen. Bei Jesus haben wir 11 Zeugen, 11 Jünger und nochmal 500 andere, die es bezeugen. Also von daher halte ich das mit dem Evangelisten Lukas, der sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Warum reite ich auf dieser Tatsache so rum? Weil die Auferstehung von Jesus eine extrem wichtige Bedeutung für uns hat. 1. Korinther 15, Vers 17, da schreibt Paulus nochmal an die Korinther: Ist Jesus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir eigentlich alles vergessen. Dann hat er den Tod nicht besiegt, dann ist er nicht der allmächtige Gott und Herr, sondern weil er auferstanden ist, ist er das. Und wir dürfen uns darauf berufen. Und das Schöne, finde ich, ist, das führt Paulus nachher auch noch weiter aus in einem Brief an eine andere Gemeinde. Was für Jesus gilt, das gilt auch für dich. Das gilt auch für mich. Paulus schreibt an die Epheser im Epheser 2: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Also genau das Gleiche, was Jesus erlebt hat, das gilt jetzt für uns. Wir waren in Sünden gestorben, Karfreitag, wie Jesus damals, und wir sind auferstanden mit ihm. Jesus hat unsere Sünde vergeben aus Gnade. Und deshalb ist die Auferstehung auch so wichtig, weil die markiert, wir sind befreit von unserer Schuld. Er hat uns damit reingenommen. Er schreibt noch einen Vers an die Korinther, und zwar bringt er das dann noch triumphaler auf den Punkt. Er sagt, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Wir haben den Sieg. An Karfreitag habe ich euch erzählt, Gott hat das Gericht im Prinzip in die Gegenwart vorgezogen. Wir brauchen uns nicht mehr vor Gott verantworten, weil er uns aus Gnade schon gerettet hat. Deshalb hat der Tod keine Macht mehr, weil wir zum Sieger gehören, diesem auferstandenen Jesus. Sein Sieg, der gilt auch für uns. In dieser Kampagne, Jesus ist, Pünktchen, 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 ja, was ist er, wie ist er? Jesus sagt an einer Stelle selbst, ich bin die Auferstehung. Das sagt niemand anders, er selbst sagt, ich bin die Auferstehung. Und in dem Zusammenhang, in dem er das sagt, das finde ich ist schon spannend, das ist in der Geschichte eingebettet, in der Lazarus gestorben, krank war. Jesus wird gerufen, um ihn wieder gesund zu machen. Jesus nimmt sich extrem viel Zeit, der Lazarus stirbt. Und nach 4 Tagen kommt Jesus erst zu den Verwandten von Lazarus. Und es wird dort beschrieben, der Leichnam stinkt schon. Also der war definitiv tot an der Stelle. Und Jesus sagt, so wird das berichtet in Johannes 11, Vers 25, an dieser Stelle dann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus meint das, als er das sagt, im geistlichen Bereich, so wie Paulus das vorher erklärt hat. Wir sind tot und durch ihn werden wir leben. Aber er meint das nicht nur im geistlichen Bereich. Bei Lazarus setzt er gerade einen drauf und sagt, komm, ich zeige euch auch noch das an der Person Lazarus. Und er spricht zum Lazarus und Lazarus wird von den Toten auferweckt. Und jeder sieht das und hat diese Demonstration quasi vor Augen, dass Jesus vom Tod ins Leben rettet und dass Jesus wirklich selbst die Auferstehung ist. Jesus ist der Sieger und wir dürfen Kinder dieses Siegers sein. Wir dürfen das selber für uns in Anspruch nehmen und wir dürfen in unserem Alltag sagen, jawohl, Jesus ist Sieger. Und wenn ich diesen kleinen Film mir vor Augen führe, der die Zitate von euch enthält, die ihr geschrieben habt, wer Jesus für euch ist, dann wird dadurch, finde ich, deutlich, Jesus ist wirklich lebendig. Der hat sich gezeigt in eurem Alltag. Und ich möchte euch jetzt einfach bitten, dass ihr euch zu einem von euren Nachbarn, rechts oder links, einfach zuwendet. Und dass ihr einfach mal 2 Minuten miteinander austauscht, im Livestream vielleicht auch, vielleicht mit jemand aus der Familie zu Hause, vielleicht sitzt du allein vorm Fernseher, rufst einfach gerade jemand her und sagst, hey, ich muss dir was erzählen und tauscht doch mal miteinander einfach 2-3 Minuten aus. Hast du irgendwo in deinem Leben Jesus als diesen Auferstandenen, als diesen Herrn, der sich auch gezeigt hat, erlebt? Und wenn das der Fall ist, wie hat sich das bei dir geäußert? Was hat Jesus da getan? Wie hast du den Auferstandenen, diesen mächtigen Herrn und Erlöser, wie hast du das in deinem Leben konkret erlebt? Ich hoffe, da gibt es Situationen, so ganz konkrete Situationen, wo du sagen kannst, da habe ich gewusst, hey, da ist Jesus am Ball. Tauscht doch mal miteinander aus. 2-3 Minuten, wendet euch einem eurer Nachbarn zu. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears have come. End von der Predigt über die Attentate redet, dann wäre das eine Cue, Attentate. In dem Song, den wir gerade gehört haben vorne, hieß es, we are no longer slaves. Wir sind nicht länger Sklaven, sondern wir sind Befreite, so wie Jesus uns befreit hat. Und ich hoffe, ich habe schon gehört, ihr konntet euch da ein bisschen austauschen, wie Jesus eben euch befreit hat und sich gezeigt hat als dieser mächtige, großartige Herr. Also die erste Konsequenz, die ich heute Morgen unterstreichen möchte, ist, wir haben Anteil an der Auferstehung von Jesus. Und der zweite Gedanke ist, er vertritt uns dabei vor Gott. Er ist ja später dann in den Himmel gefahren, er sitzt zur Rechten Gottes, so sagt die Bibel, und er tritt dort für uns ein. Als ich das hohe priesterliche Gebet gelesen habe, so nennt sich die Stelle im Johannes 17, wo Jesus zu seinem Vater kommt, noch zu Lebzeiten auf der Erde und für seine Jünger betet, für seine Nachfolger betet, das ist ein herzzerreißendes Gebet. Das müsst ihr euch mal in Ruhe durchlesen, Johannes 17. Da kommen einem wirklich fast die Tränen, wie Jesus für seine Nachfolger einsteht und beim Vater bittet. Jetzt ist es sogar noch weitergegangen. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Römer 8, Vers 34, könnt ihr das nachlesen. Wenn Jesus bei seinem Vater für uns eintritt, wer könnte das besser? Wer könnte das kraftvoller tun als er selber. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, auch wenn wir jetzt von Siegen und von Zeichen ausgetauscht haben, wie Jesus sich in unserem Leben gezeigt hat, so wissen wir, denke ich, auch immer wieder um Phasen in unserem Leben, wo wir schwach sind, wo Dinge nicht so laufen, wie wir uns vorstellen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr in solchen Phasen seid, wenn ihr Dinge habt, wo ihr den Eindruck habt, da komme ich ans Limit, das geht irgendwie nicht weiter, was ist da los, dass ihr zu Jesus kommt und ihm vielleicht zum Beispiel sagt, hey Jesus, wir wünschen uns schon so lange Kinder, wir wünschen uns schon so lange, dass wir Eltern werden und wir wollen uns bemühen, gute Eltern zu sein und wir beten um das Geschenk und es ist vielleicht bisher noch nicht Wirklichkeit geworden. Ich möchte Mut machen, weiter zu Jesus zu kommen. Okay, also alle, die das beten, gell, die sollten sich bewusst sein, dass das eine herausfordernde Aufgabe ist. Genau, das ist ja süß. Genau, ja. Oder vielleicht manche von euch, die sich schon lange einen Partner wünschen. Ich denke, da ist die beste Adresse, wenn ihr zu Jesus geht und ihm sagt, hey, ich wünsche mir einen Lebenspartner. Ich sehne mir schon so lange jemand, mit dem ich das Leben teilen kann. Ich sehne mich nach einem Gegenüber. Ich sehne mich nach der richtigen Person. Und befehlt diesen Wunsch Jesus an, der neben dem Vater sitzt und der versprochen hat, dass er beim Vater für uns eintritt. Vielleicht, wenn du Krankheit um dich herum hast, deine Schwester, dein Bruder vielleicht krank ist, bring dieses Anliegen vor Gott und sag Jesus, du bist der Schöpfer, du bist der Arzt, du bist der Herr über alle Elemente auf dieser Welt und ich bitte dich um Heilung von dieser Person. Du darfst sicher sein, dass Jesus dich vertritt vor dem Vater und dass er für dich eintritt. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Zuversicht zu wissen, Jesus tritt für uns ein. Das hat er versprochen. Das heißt nicht automatisch, dass alles so passiert, wie ich es mir wünsche, aber er tritt für dich ein und er ist allwissend, er hat es absolut im Griff, er weiß genau, was wann dran ist. Er ist der auferstandene Herr, er ist dieser Allmächtige, dem wirklich nichts zu groß ist. Und er fordert uns ja auch an vielen Stellen auf, dass wir unsere Bitten ihm bringen sollen. Deshalb ermutige ich euch, also ich mache das immer wieder, dass ich zu Jesus komme und ihm sage, du, da habe ich noch eine Bitte und da habe ich noch was und da habe ich noch was. Und hilf du, dass ich mit der Renate gut klarkomme, mit meiner Frau und mir eine gelungene Ehe führen. Und hilf du mir bei einer wichtigen Prüfung, jetzt bei der Abschlussarbeit, dass ich das Teil jetzt endlich mal fertig kriege. Und hilf du mir, dass das gut läuft. Und ich habe an so vielen Stellen erlebt, wie er das Gebet erhört, möchte euch da ganz fest ermutigen, euch diesem mächtigen, allmächtigen Gott anzuvertrauen und auch damit zu rechnen, er vertritt uns vor Gott, er vertritt dich vor Gott. Zum Schluss die Krönung. Wir haben eine lebendige Hoffnung für die Zukunft. Eine lebendige Hoffnung. Und das Wort Hoffnung, das meint an der Stelle nicht so, hoffentlich geht es dann noch gut, sondern der Wortsinn, der dort gebraucht wird, ist eher Gewissheit. Also nicht hoffentlich, sondern wir haben die Hoffnung, wir haben die Gewissheit in die Zukunft. Und zwar in 1. Thessaloniker 4, Vers 14 wird das gut auf den Punkt gebracht. Da heißt es, wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum vertrauen wir auch darauf, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Wenn er kommt, werden sie dabei sein. Also der Tod hat absolut keine Macht mehr über mich, wenn Jesus in meinem Leben ist. Und das finde ich extrem befreiend. Wir alle sind schockiert, wenn wir von den Attentaten hören, die jetzt in Brüssel passiert sind, die vorher in Paris passiert sind und wer weiß, wo die noch passieren. Ich finde es extrem befreiend, dass ich nicht in panischer Angst irgendwie leben muss und irgendwann erwischt es mich und dann ist alles vorbei, sondern ich darf wirklich wissen, egal was auch immer passiert, ich bin in Gottes Hand geborgen. Diese Zukunft, die habe ich in Jesus. Und wenn er aufersteht, dann werde ich mit dabei sein und ich werde mit ihm im Paradies sein. Und das kann mir niemand nehmen. Niemand. Das kann mir kein Attentäter, niemand nehmen. Und ich weiß, dass es einfach aus einer sicheren Umgebung, das so zu formulieren. Das ist sicher schwieriger, wenn man in Krisengebieten lebt, aber es stimmt in jeder Lebenslage und das gilt für dich, das gilt für mich. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die kann uns niemand nehmen. Und das ist eine Perspektive über Ostern raus. Das gilt für morgen, das gilt für das ganze Jahr, das gilt bis zum dem Zeitpunkt, wo wir Jesus begegnen werden. Das ist absolut fantastisch.